dein Narrativ ist beim Fundraising entscheidend. Gerade in der frühen Phase gibt es ja noch gar nicht so viel. Manchmal gibt es gar kein Produkt. Der Go-to-Market ist noch gar nicht klar, geschweige denn gibt es Traction, Zahlen, sondern man tritt an mit einer Geschichte. Und deswegen ist gerade diese Fähigkeit, eine Geschichte zu erzählen, unglaublich wichtig. Wenn es zu kompliziert ist, dann ist es keine Geschichte, dann steigen die Leute aus. Also keep it simple.
Besser gründen, der Podcast von fürgründer.de. Thema in dieser Folge: Why you, why this, why now? Wie du mit dem richtigen Fundraising-Narrative bei der Investorensuche überzeugst. Mit Kommunikationsexpertin Marie Fabjunke. Und hier ist euer Host und Fürgründer-Chefredakteur René Klein.
Schön, dass ihr dabei seid beim Podcast von fürgründer.de. Auch diese Folge gibt's nochmal von der Hinterland of Things. Und ich freue mich, dass auch bei dieser Folge wieder Marie Fabjunke zu Gast ist, die also auch auf der Hinterland heute unterwegs ist. Marie hat ein ganz spezielles, auch berufliches Profil, sehr, sehr spannend. Sie war unter anderem bei ProSiebenSat.1, und das muss ich dazu sagen, immer in Rollen, wo es um Kommunikation ging, also eine Kommunikationsexpertin, unter anderem bei ProSiebenSat.1, Project A Ventures, bei der Scout24-Gruppe, bei Target Global. Und, das freut mich natürlich besonders, sie hat auch selbst gegründet, ist also Unternehmerin. 2020 ist sie mit Cosmic Partners an den Start gegangen und das Unternehmen berät und unterstützt Startups, aber auch Venture Capital, Fonds und Investoren bei Public Relations und Investor Relations Fragen. Hallo Marie.
Hallo, freut mich sehr, dass ich dabei sein darf heute.
Und wir widmen uns jetzt einem ganz besonderen Thema, was viele Startups gerade dabei umtreibt oder auch helfen soll, erfolgreicher Geld aufzunehmen, nämlich das Thema Fundraising und Storytelling, also das Fundraising-Narrativ, die Geschichte, die eben dahinter steckt. Und deshalb vielleicht erstmal die grundlegende Frage: Was ist ein Fundraising-Narrativ?
Also erstmal vielen Dank, dass wir heute über das wichtige Thema sprechen können. Und dazu vielleicht ein allererster Gedanke: Fundraising ist natürlich ein Hauptthema für jedes Startup, für jedes Unternehmen, das Kapital einsammelt. Das heißt also, Fundraising-Skills, eine gute Fundraising-Kompetenz, gutes Storytelling ist eine absolute Kernkompetenz, die jeder besitzen muss, der Geld einsammelt, sei es Startup, sei es aber auch Investor, weil natürlich Investoren auch Geld einsammeln müssen. Mhm. Und deswegen ist das, glaube ich, eine Kompetenz, ein Skill, die jeder, der in dem Bereich unterwegs ist, meistern muss. Was ist ein Narrative beim Fundraising? Was ist das Besondere daran? Das Narrative ist quasi die Übersetzung der Geschäftsidee, des Geschäftsmodells in eine Story, in eine Geschichte, eine übergreifende Erzählung, die Sinn stiftet, Orientierung gibt und Menschen nicht nur rational, sondern auch emotional davon überzeugt. Das ist auch, ich würde sagen, es ist mehr als einzelne Stories und Facts and Figures und Botschaften, das Gesamtnarrativ, mit dem du dich positionierst als Unternehmen und für diese, was deine Mission ist, was dein Purpose beschreibt, das alles sollte in dem Narrativ enthalten sein und für das du am Ende quasi eintrittst und auftrittst, um dafür Funding und Unterstützung einzusammeln. Also das ist die übergreifende Erzählung deiner Company.
Warum ist das dann so wichtig in dem Prozess? Mein Storytelling hört man ja oft, gerade weil eben Aufmerksamkeitsspannen sinken, weil wir so viele Fakten haben und die dann sowieso nicht hängen bleiben. Hat das auch damit zu tun? Oder was ist quasi dann der Added Value, den ich habe, vielleicht auch dem Wettbewerbsvorteil gegenüber den anderen Startups, die ja auch Kapital suchen und vielleicht um die gleichen Investoren buhlen? Was bringt mir das?
Also am Ende können sich Menschen Geschichten besser merken als Facts und Figures, Informationen. Wir kennen das ja von uns selber. Wie viele Zahlen, Daten, Fakten bekommen wir, lernen wir täglich auf einer Konferenz wie heute? Daten, Informationen, das verschwimmt ja alles, das vergisst man ja. Aber was ich mir immer merke, ist eine Geschichte, die mir erzählt hat. Eine Anekdote, ein Erlebnis, alles, was eine Story ist, das bleibt einfach hängen. Und das liegt daran, dass Fakten und Emotionen miteinander verknüpft sind und so ticken Menschen einfach, dass Menschen haben sich schon immer über Geschichten ausgetauscht und Geschichten bleiben einfach besser hängen. Und das gilt natürlich auch in der Wirtschaft. Das gilt auch nicht nur bei Startups, das gilt auch für große Unternehmen. Ein starkes Unternehmen, ein starkes Geschäftsmodell braucht eine Geschichte, ein Narrative. Und es ist eigentlich mehr als eine Story. Es ist wirklich die strategische Verdichtung eines Unternehmens in eine nachvollziehbare, glaubwürdige Erzählung. Und für Startups, um vielleicht da wieder die Brücke zu schlagen, und gerade für Frühphasen-Startups, ist es umso wichtiger, weil gerade in der frühen Phase gibt es ja noch gar nicht so viel. Manchmal gibt es gar kein Produkt. Der Go-to-Market ist noch gar nicht klar, geschweige denn gibt es Traction, Zahlen, sondern man tritt an mit einer Geschichte und natürlich Personen, die diese Geschichte erzählen. Und deswegen ist gerade diese Fähigkeit, eine Geschichte zu erzählen, ein glaubwürdiges Narrative aufzubauen, für Startups, für junge Unternehmen unglaublich wichtig. Und du hast es ja vorhin gesagt, ich habe sehr, sehr lange bei verschiedenen Venture Capital Firms gearbeitet und daher kenne ich sehr gut den Blick des Investors. Wenn wir uns Frühphasen-Startups angeschaut haben und die Gründer angeschaut haben, die Gründerinnen und Gründer, dann war immer klar, ist das jemand, der eine gute Geschichte erzählen kann? Mhm. Kann der oder diejenige das in einen Raum gehen, auf eine Bühne gehen und glaubwürdig einen Narrative erzählen für das, was er macht, warum es macht, wem es was bringt? Denn diese Person wird das immer machen müssen. Und zwar nicht nur Fundraising, haben wir gerade gesprochen. Du wirst es auch machen müssen, um deine ersten Mitarbeiter zu gewinnen. Das ist ja ein Unternehmen, was erstmal keiner kennt. Das heißt, auch die müssen überzeugt sein von deiner Geschichte, deine Kunden. Das heißt also, jemand, der eine Frühphasen-Company baut, muss diese Kompetenz haben. Und als Investor schaut man auf, ist das jemand, ist die Story gut? Kann der die Story gut erzählen oder diejenige, ja?
Da schließt sich die Frage an, die wir aber gleich klären. Was ist eigentlich eine gute Story? Gehen wir vielleicht erstmal noch von der negativen Seite ran. Was sind denn so typische Fehler, die eben bei diesem Storytelling, bei der Entwicklung auch des Narrativs oft passieren, die du auch siehst?
Ich glaube, es ist ganz naheliegend. Oft ist es zu kompliziert. Keep it simple. Und da meine ich gar nicht nur, also es wäre ja naheliegend, das zu denken bei sehr technischen Produkten oder technischen Ansätzen oder sogar naturwissenschaftlichen Ansätzen. Aber wenn es zu kompliziert ist, dann ist es keine Geschichte, dann steigen die Leute aus. Also keep it simple, um dann nochmal genauer hinzuschauen, was machen wir hier genau, was ist der Purpose, was ist der Grund. Also ganz versuchen, es wirklich runterzubrechen, worum geht's hier eigentlich.
Ist noch ein typischer Fehler?
Vielleicht auch zu viel vorauszusetzen. Also man muss auch, glaube ich, immer denken, ich erzähle das jetzt für, ich muss jemanden abholen. Und gar nicht, um sein Gegenüber zu unterschätzen, aber geh davon aus, du musst jemand bei Null abholen zu dem Thema, warum ist dieser Markt relevant, warum das Problem groß genug, warum ist deine Lösung gut genug. Einfach weil natürlich Leute, Menschen den ganzen Tag mit unterschiedlichsten Themen konfrontiert sind und einfach zu sagen, ich hole jetzt einfach mal jemanden ab zu dem Thema, um das es hier geht. Und vielleicht ein weiterer Fehler könnte sein, dass man es nicht schafft, es emotional genug zu erzählen, also dass es irgendwie zu faktenbasiert, zu datenbasiert ist. Das hängt, also Daten und Fakten, vielleicht kommen wir nachher auch zu, gehört natürlich auch immer dazu. Aber das würde ich sagen, dass man diese emotionale Komponente nicht stark genug berücksichtigt.
Immer drei Dinge. Zu kompliziert, schon zu viel vorausgesetzt, also vielleicht vom Einstieg zu spät und zu wenig emotional. So, das sind die drei großen, wichtigen Fehler beim Storytelling. Du hast gerade schon gesagt, ne, dieses Thema, weil als Investoren schaut ihr natürlich auch auf die Zahlen, Daten, Fakten. Steht das im Gegensatz? Wie quasi bringe ich es trotzdem unter einen Hut wahrscheinlich?
Ja, also eine gute Story muss natürlich, wie wir gerade gesagt haben, emotional sein. Man muss sich damit connecten können. Es muss menschlich sein. Aber wir reden ja hier von Geschäftsmodellen und von Menschen, die natürlich ihr Geld darauf wetten. Das heißt, es bedarf auch einer gewissen Substanz an Zahlen, Daten, Fakten, Marktzahlen, Zahlen, die auch über die Opportunity sprechen, um die es hier geht. Und das ist dann am Ende die Kunst oder vielmehr das Handwerkszeug, dass man es schafft, Zahlen, Daten, Fakten in eine Story zusammenzuweben. Und am Ende, Zahlen können ja auch eine Geschichte erzählen. Also gerade das Thema Ich komme nochmal auf Frühphasen-Startups zurück. Wie groß ist der Markt? Wie groß ist die Opportunity? Da kann ja eine Zahl auch etwas verdeutlichen, um es dann wieder runterzubrechen. Was ist das Problem? Wie groß ist das Problem? Und wie können wir das lösen? Also Zahlen sind auch ein Tool, den man nutzen kann, um Aufmerksamkeit zu erregen, Überraschung herzustellen. Also es sind Elemente.
Wohl dosiert eingesetzt.
Ja,
weil
genau.
Ich glaube, es gibt auch genug Präsentationen, wo so viele Zahlen drin sind, dass auch wenn teilweise die Zahlen beeindruckend sind, dann einfach auch wieder nicht mehr, keine Zahl wirklich hängen bleibt.
Ja.
Also, ich glaube, das ist da auch super wichtig.
Jetzt fällt mir gerade noch eine Sache ein, was einer der häufigsten Fehler ist. Ich glaube, so dieses Buzzword-Bingo. Es ist ein Für und Wider. Es gibt natürlich Worte und Schlagworte, die eine gewisse Strahlkraft haben und derer man sich bedient. Also Schlagwort KI, AI. Ne? Also es gibt Schlagworte, die haben eine Signalwirkung und man muss damit aufpassen, dass man sich nicht daran nur orientiert und am Ende erzählt jeder die gleiche Geschichte. Also wirklich.
Und dass auch wirklich KI drin ist und ich nicht nur das
natürlich,
darauf schreibe.
Ne? Ja.
Dinge anders verkaufe. Substanz, ne? Ist so das Thema. Ich weiß nicht, ob sich der eine oder andere noch an die Dotcom-Blase erinnert. Da war das, glaube ich, das Thema Story sehr, sehr stark ausgeprägt, ne? Die Versprechen, aber dann eben in der Substanz, also klar, in den PowerPoint-Folien standen dann noch lauter Zahlen, aber dann gab es eben eigentlich nichts dahinter. So, ich glaube, da hatten wir so ein enormes Extrem, dass da eigentlich nur eine Geschichte da war. Die Investoren das natürlich dann geglaubt haben und dann ist alles in sich zusammengebrochen.
Die Geschichte muss ja auch Fragen standhalten können. Ne? Also du gehst ja als Gründerin oder Gründer in einen Pitch rein und erzählst deine Geschichte und dann kommen natürlich die Fragen und da musst du halt alles parat haben. Dann brauchst du die Zahlen im Backup und im Annex und musst deine ganze Analyse gemacht haben, musst dann Rede und Antwort stehen, aber du fängst damit nicht an. Also du fängst mit der Story an, mit der Geschichte, mit der emotionalen Ebene und dann musst du aber natürlich alles in petto haben, was am Ende die Substanz ist, was die Grundlage ist für das, was du erzählst.
Dann lass uns mal schauen, wie wir das, womit man anfängt, entwickelt. Also wie setzt man eine gute Fundraising-Geschichte auf? Was sind so die zentralen Elemente erstmal, die dazugehören?
Also es gibt ja diese eine Formulierung, die so einfach ist, aber trotzdem, glaube ich, es auf den Punkt bringt. Why you, why this, why now? Warum du, warum genau das und warum genau jetzt? Und das musst du eigentlich im Grunde beantworten können. Die Reihenfolge kann man auch ein bisschen umdrehen. Das ist jetzt, würde ich sagen, ist nicht in Stein gemeißelt, aber das musst du natürlich stark beantworten können.
Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW Bankengruppe. Ob Sie gründen oder in ein bestehendes Unternehmen einsteigen, Fördermittel der KfW erleichtern Ihnen die Existenzgründung und Ihre ersten Jahre der Selbstständigkeit. Finden Sie die passende Förderung und lassen Sie sich von anderen Vollblutunternehmerinnen und Unternehmern inspirieren. Unter kfw.de/gründen und kfw.de/nachfolge. Alle wichtigen Infos dazu finden sich auch in den Shownotes dieser Folge.
Jetzt kann ich mir dabei vorstellen, bei einigen ist es sehr klar, da ist vielleicht in der Familie, ich war auf dem Female Founders Summit, da gab es einen Pitch von einer Gründerin, die ein Startup hat, was sich um die Unterstützung von Frauen in den Wechseljahren kümmert. So. Und ihre Geschichte war, sie hat bei ihrer Mutter erlebt, was quasi in den Wechseljahren passiert ist. Das ist halt ein super starker Anker, super nachvollziehbar. Was mache ich, wenn ich so eine Geschichte nicht habe? Oder zumindest auch auf den ersten Blick nicht habe, die halt deutlicher macht, warum ich jetzt. Ne? Weil bei ihr war das klar, ich habe das bei meiner Mutter miterlebt und das wollte ich verändern bei anderen Frauen.
Ja, das stimmt. Also es gibt manche Sachen, die sind vielleicht naheliegender als andere und es gibt sicherlich auch, gerade gestern habe ich wieder mit interessanten Gründern gesprochen, die mir erzählt haben, wie seid ihr eigentlich auf die Idee gekommen? Warum habt ihr das gemacht? Und am Ende hat die irgendwie jeder. Also bei manchen ist es vielleicht ein bisschen greifbarer, zum Beispiel jemand, der vielleicht im Digital Health oder Gesundheitsbereich unterwegs ist. Vielleicht hatte der persönlich einen Gesundheitsjourney oder jemand im Umfeld. Oder das sind dann natürlich Sachen, die sehr naheliegend sind. Aber es gibt immer einen Grund. Ja, also wie bin ich auf das Thema gekommen? Oder warum hat mich das angesprochen? Und da muss man vielleicht so ein bisschen in sich reinfragen, wie komme ich auf die Idee? Und dieses Why You kann ja auch auf verschiedenen Ebenen funktionieren. Also das heißt natürlich, warum fühle ich mich berufen, das zu tun? Es heißt aber auch, warum bin ich oder warum ist mein Team, warum sind wir besonders gut positioniert, dieses Problem zu lösen? Wenn du sagst, da draußen gibt es dieses Problem, es gibt diesen Markt, es gibt diese Branche, die hat dieses Problem. Und es muss dafür eine Lösung geben. Und wir haben die Lösung, weil wir zum einen verstehen, warum das so wichtig ist, weil wir die technischen Skills haben, weil wir die Branchenexpertise haben. Also dieses Why You ist nicht nur, was treibt mich an, das ist auch, warum kann ich, warum können wir das Problem besser lösen als jeder andere.
Das Thema Qualifikation, Fähigkeiten und ja, die Teamskills dann im Endeffekt auch. Wo gibt es vielleicht bei diesen Punkten, weil jetzt sind wir da schon mal tiefer eingestiegen, ne, dieses, was dieses Why You genau bedeuten kann und wie ich das auch deutlich machen kann, gibt es bei den anderen Punkten noch Hilfestellungen, um das möglichst gut zu formulieren und rauszuarbeiten?
Mhm. Also zum Beispiel gerade bei Startups ist es natürlich so, dass wenn sich das Investoren anschauen, VC-Investoren, also wir reden jetzt hier von VC-Venture-Backed Startups, das ist sicherlich bei anderen Unternehmensformen, die vielleicht auch Geld, also noch ein bisschen anders, aber als VC denkst du immer, ist das ein größtmöglicher Markt? Also ist die Vision groß genug? Ist das Problem groß genug? Also genau so wie auf der Ebene Why You ist dieses Why This? Warum dieses Problem? Welche Branchen betrifft das? Wie viele Konsumenten betrifft das? Welche Umsatzzahlen, welche Potential Markets sind davon betroffen, diese Relevanz des Problems klarzumachen, weil es nicht immer sofort auf den ersten Blick vielleicht ersichtlich ist, dass du sagst, ach, wir machen das, irgendein Molekül haben wir, also jetzt irgendein Scientific Company entwickelt. Okay, aber dieses Molekül befähigt bestimmte Branchen, Industrien, andere Prozesse 10-mal schneller zu machen, was dann wiederum bedeutet, dass es x-mal günstiger wird. Und also diese Logik, was ist das Problem, das wir lösen, klar, verständlich und eindrucksvoll rüberzubringen, das ist auch wichtig.
Die Relevanz, ne, des Problems für andere. Ne? Also nicht nur, weil ich das Problem sehe und okay, dann haben wir dafür eine Lösung, aber wie relevant ist das dann eben für die zukünftigen Kunden im Endeffekt ja auch. Ne? Darum geht es ja. Dann bleibt noch das Why Now.
Ja.
Das ist ja eigentlich so ein Thema, wenn man auch mit Gründern oder erfahrenen Unternehmern darüber redet, was ist eigentlich so der Erfolgsfaktor gewesen? Und sehr oft wird dann eigentlich Timing genannt. Ne? Ich war vielleicht nicht die beste Idee gewesen, aber ich war halt zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Zahlt das darauf ein?
Ja, auf jeden Fall. Also es ist wahrscheinlich gar nicht zu weit aus dem Fenster gelehnt, wenn man sagt, Timing ist fast alles. Hm. Also gerade, es gibt ja unzählige Geschichten, dass irgendwie eine Technologie oder ein Geschäftsmodell zu früh, zu spät war. Gibt es unzählige Stories. Und das zählt auf das Thema Opportunity ab. Dieses ganze Venture Capital Backed Startup Game ist schon so, hast du zur richtigen Zeit die richtige Wette gemacht, wo am Ende die Market Opportunity da ist, die Technologie weit genug ist, du es auch schaffst, das operativ auf die Straße zu bringen, da müssen schon viele Dinge zusammenkommen und es geht einfach darum, in diesem Why Now so eine Art Sense of Urgency zu kreieren, zu sagen, wir haben jetzt diese Opportunity, wir haben dieses Problem gesehen, wir sind stark aufgestellt, um das zu lösen und es muss jetzt passieren. Und weil am Ende ist Venture Capital Betting on Opportunities Game, dass man, glaube ich, gut daran tut, wenn man Gründerin, Gründer ist, dass man klar und deutlich die jetzt aktuelle Opportunity zeigt.
Um auch so ein bisschen Fear of Missing Out bei den Investoren zu erzeugen.
Total.
Ist ja wie mit diesen, als diese Liefer-Startups, wo dann im Prinzip, und da wahrscheinlich eigentlich ähnlich wie in der Dotcom, Hauptsache ich bin dabei, weil der und der ist schon dabei und die werden schon wissen, was sie tun. Und dann, naja, hat sich das alles ein bisschen ad absurdum geführt.
Das ist zumindest Teil der Dynamik. Ja. Das muss man ehrlicherweise sagen, dass natürlich die Industrie auch so funktioniert. Es geht darum, die Opportunity zu sehen, auf die Opportunity zu wetten und natürlich orientiert man sich aneinander, wenn man weiß, oh, das ist jemand, der hat einen Riecher für neue Technologie, neue Themen. Wenn der investiert hat, dann ist, da bin ich auch dabei. Und plötzlich ist es the hottest new topic in town und alle wollen dabei sein und genau, fear of missing out. Und das wissend kannst du natürlich als Startup-Gründerin, Startup-Gründer deine Story entsprechend erzählen, weil du halt verstehst, wie die Dynamik funktioniert unter Investoren.
Die Story dann auch zu erzählen. Also jetzt haben wir so ein bisschen geschaut, wie man sie rausarbeiten kann. Jetzt geht es ja tatsächlich dann auch um das Erzählen. Also das ganz Praktische, man steht auf einer Bühne. Wenn ich 10 Jahre zurückblicke, sind die Pitches auf solchen Events noch ganz anders gewesen als heute, glücklicherweise. Also die Qualität hat sich schon verbessert, deutlich. Jetzt sind viele aber ja unerfahren, was auch Präsentation und so weiter betrifft. Welche Tipps hast du, um dann wirklich auch, weil du hast ja vorhin das Thema emotional, und emotional ist ja nicht nur der Inhalt, sondern auch, wie performe ich, wenn ich dann meine Geschichte erzähle, welche Tipps hast du da vielleicht? Also wie nehme ich dann mein Publikum auch wirklich mit? Wie kann ich das schaffen?
Oftmals hört man zum Beispiel, ach, ich bin nicht so gut da drin, ich kann nicht so gut pitchen, ist nicht so meine Art. Ich glaube, das kann man lernen. Mhm. Ich glaube, das kann jeder lernen und muss man auch lernen, wenn man in einer gewissen Rolle ist. Und es gibt Leute, die sind da einfach begabt und talentiert und haben Spaß dran, andere weniger. Aber grundsätzlich kann man das lernen. Also das ist natürlich eine Wissenschaft für sich. Wie kann man überzeugend auftreten? Wie kann man überzeugend pitchen am Ende? Spielt da alles mit rein, was wir gerade gesagt haben. Also why you, why this, why now, das überzeugend rüberbringen. Dann natürlich versuchen, mit einem Überraschungsmoment zu starten. Am Anfang erstmal die Aufmerksamkeit zu gewinnen deiner Zuhörerinnen und Zuhörer ist super wichtig. Kurz auf den Punkt, punchy, nicht zu kompliziert. Das sind sicherlich so ein paar Grundlagen. Und man muss auch sagen, ich habe jetzt mal in Vorbereitung auf diesen Podcast mir mal ein paar Zahlen angeschaut. Angeblich jetzt nicht nur in Präsentationen, sondern auch Pitch-Decks. Das Pitch-Deck ist ja auch ein ganz wichtiges Tool. Angeblich schauen sich VCs im Schnitt unter 4 Minuten ein Pitch-Deck an. Also ich würde vermuten, es ist sogar viel weniger. Du hast ja eine erste Chance. Die Leute schauen sich dann, klicken einmal durch. Und wenn es nicht sofort verfängt, sei es verbal, sei es auch visuell überrascht. Wenn es nicht irgendwas hängen bleibt, dann bist du ganz schnell quasi durch den ersten Filter durch. Und ich glaube, VCs, Investoren schauen sich wahrscheinlich also 3-stelligen Bereich teilweise Pitch-Decks an am Tag oder zumindest 2-stelligen Bereich und täglich. Das heißt, also da gibt es eine unglaubliche viel Input. Und das muss man sich immer vor Augen führen, um zu sagen, wie schaffe ich es, da rauszustechen? Da erstmal hängen zu bleiben. Und so, das hat da mit dem Pitch-Deck hat das zu tun, aber auch mit der Art und Weise, wie du sprichst, wie du auftrittst.
Aber es ist wichtig, dass ich beide Komponenten im Blick habe für meine Story, weil ja, manchmal treffe ich auch Investoren auf einem Pitch-Event. Ne, da habe ich die Möglichkeit, persönlich zu überzeugen. Manchmal schicke ich aber eben einfach mein Pitch-Deck hin. Und dann muss die Story, so wie du gesagt hast, visuell überzeugen, verbal dort überzeugen, aber ohne meine stimmliche Unterstützung und ohne meine Performance, die ich vielleicht hinbekomme.
Total. Also oft ist das ja, ich kenne ja, schick mal das Deck und du schaust da rein und wenn das muss einfach sofort verfangen. Es wird sehr viel schwieriger. Es gibt sicherlich auch welche, die vielleicht auf Anhieb nicht verfangen sind und jeder tickt auch ein bisschen anders. Aber ich glaube, das muss man sich vor Augen führen, dass Menschen eine sehr geringe Aufmerksamkeitsspanne haben und man es schaffen muss, sie zu catchen, sei es auf einer Bühne, sei es, wenn man einfach nur das Deck schickt und zum Beispiel auch Kleinigkeit, das Deck, was du auf der Bühne präsentierst, ist ein anderes, als was du verschickst, weil es natürlich eine andere Form der Kommunikation ist. Und sich das immer vor Augen zu führen. Und ich glaube, der Clou ist hier, nicht zu sehr versuchen, bei sich zu sein, bei seinem Produkt, sondern beim Gegenüber zu sein. Ich schicke das jetzt jemand, der hat heute schon 33 Pitch-Decks sich angeschaut. Das ist jetzt das 34. Was mache ich, damit der sagt, ah, interessant, ah, das schicke ich mal meinem Team, die sollen sich das mal anschauen, die sollen mal mit dem reden. Also sich einfach in diese Lage zu versetzen und durch die Brille das zu sehen, das hilft, glaube ich, total.
Wir haben jetzt keine Zeit, ein komplett durchoptimiertes Pitch-Deck mal durchzugehen, aber hast du vielleicht dann einen Tipp für die erste Folie oder für die ersten 1-2 Folien, damit im Prinzip da genau das passiert, es verfängt und ah, ich interessiere mich dafür?
Also auch hier gibt es sicherlich mehr als einen Weg, das gut zu machen. Aber dieses why you, why this, why now? Also ich glaube, es ist dieses why this, das muss irgendwie klar werden. Und da gibt es verschiedene Wege, das zu tun, die sagen, du musst halt erst das Problem oder die Opportunity. Auf jeden Fall musst du, glaube ich, von Anfang an auf den ersten Slide sagen, um was geht es hier? Also erstmal, das ist schon der erste Schritt, um was geht es hier? Das muss ganz klar sein. Was macht ihr genau? Und warum ist das relevant? Why does it matter? And why now? Und das auf den ersten 3 Slides muss das klar sein. Weil du musst dir vor Augen führen, vielleicht schauen die nur 2-3 Mal geklickt und dann weg. Wenn das nicht verfängt, wird es weitaus schwieriger.
Das heißt auch ganz pragmatisch, weil ich glaube, das sieht man auch noch sehr häufig, dass die erste Folie ziemlich belanglos eigentlich ist. Dann ist dann irgendwie nur ein Bild drauf, aber keine starke Aussage. Und dann geht es eigentlich schon nicht gut los.
das Bild kann auch eine Aussage sein, aber wenn es ein gutes Bild ist, genau, aber du musst dir vor Augen führen, das ist jemand, der ganz wenig, wahrscheinlich nicht so viel Zeit darauf verwendet, und es ist ja auch fast so ein bisschen journalistisch gedacht, wie du Artikel, das Wichtigste zuerst. Mhm. Worum geht es hier? Das Wichtigste zuerst. Und dann alles andere später, und du kannst dann ja auch einen Anhang machen. Und die ersten paar Slides, dass man sich ganz, ganz klar vor Augen führt, wie kann ich hier die Aufmerksamkeit bekommen.
Was gibt's noch für Herausforderungen bei dem Thema Fundraising, Gründerteam, Story, die erzählt wird? Was siehst du da in der Praxis noch für Probleme oder für Dinge, an die man denken sollte, bevor man dann losgeht?
Ja, vielleicht eine Sache, die das Ganze so ein bisschen mehr kontextualisiert. Also am Ende muss natürlich dein Pitch muss überzeugen, also dein verbaler Pitch, dein Elevator-Pitch, dein Auftreten, dein Deck. Aber das muss auch, das, was du deinen Investoren pitcht, muss idealerweise auch irgendwo reflektiert werden. Ja, das heißt, es geht um diese Gesamtkonsistenz. Wenn du deinen Pitch-Deck verschickst, wenn du über deine Company sprichst, dann schauen die auf deine Website. Macht das Sinn? Mhm. Ist das konsequent? Passt das zusammen? Vielleicht bist du auch sonst präsent. Wir hatten das Thema Thought Leadership in einem Gespräch heute. Stehst du für das auch da draußen, was du dich hier pitcht? Wenn du sagst, why me? Ich bin derjenige, oder ich und mein Team, wir können dieses Problem so lösen wie kein anderer, weil wir uns damit auskennen, musst du dich auch da draußen so positionieren. Das heißt, angenommen, du gründest eine Biotech-Company, die irgendwie R&D in der Pharmaindustrie einfacher macht durch KI oder wie auch immer, dann musst du auch, wenn du darüber das pitcht und darüber mit Investoren spricht, hast du idealerweise dich auch dazu schon mal geäußert. Vielleicht auf einer Konferenz, vielleicht teilst du auf LinkedIn deine Gedanken dazu. Also das muss, wenn das reflektiert wird, außerhalb des Pitches selber, das erzeugt natürlich dann die Glaubwürdigkeit.
Du hast gerade aber noch Team angesprochen. Ist ja oft so, dass im Prinzip einer vorgeschickt wird und der hat das dann vielleicht auch drauf. Gerade vor einem Abschluss, aber dann vor einer Finanzierung, treffen Investoren ja dann in der Regel schon noch das ganze Gründerteam und wollen alle nochmal im Detail kennenlernen. Ist es häufig oder triffst du es in der Praxis, dass dann da nicht alle mit einer Zunge quasi sprechen?
Das ist auch auf jeden Fall, weil du gerade sagst, Herausforderung. Das muss natürlich ein Alignment sein, das muss zusammenpassen. Und aber natürlich hat dabei, also das muss alle müssen das Gleiche verstehen und das muss ein gemeinschaftliches Verständnis von der Story sein. Das reicht nicht, wenn die einer entwickelt. Also das ist natürlich schon mal total wichtig. Und dann ist es natürlich auch so, dass jeder in einem Gründerteam vielleicht einen anderen Teil der Story auch repräsentiert. Ja, meinetwegen der Technical Founder. Das ist dann vielleicht jemand, der sich Naturwissenschaftler, Techniker ist, der natürlich einen anderen Angle mit reinbringt und auch vielleicht anders spricht mit Investoren, was ja auch völlig okay ist, als derjenige, der vielleicht für den kommerziellen Teil verantwortlich ist. Also das ist schon auch wichtig, dass jeder andere Facetten des Narratives und des Why Us präsentieren kann. Aber es muss natürlich in seiner Gesamtheit stimmig sein.
Sonst haben wir nämlich unterschiedliche Geschichten und nur Streit im Team dann. Oder zumindest auch, wenn Investoren sich dann wundern. Ne? Okay, der eine erzählt so und der andere erzählt so. Sehr, sehr wichtig. Haben wir bei dem Thema jetzt noch was Wichtiges vergessen?
Das ist natürlich ein Thema, über das man auch nochmal ganz tief einsteigen kann. Allein, was du gerade vorhin gefragt hast, wie spreche ich vor Investoren, wie pitche ich, das ist natürlich nochmal ein ganz eigenes Thema, wo man nochmal richtig tief ausholen könnte. Aber ich denke so, die Kernelemente, was es braucht und was die Kerngedanken sind, die man sich machen sollte, ich glaube, das haben wir jetzt schon ganz gut besprochen.
Du hast auch einen Begriff, zu dem wir auch eine Podcast-Folge gemacht haben, hier schon in den Ring geworfen, Thought Leadership. Kannst du vielleicht da nochmal erklären, wie sich beides ergänzen und dann im Idealfall ja verstärken kann?
Ja, also am Ende brauchst du natürlich, also jetzt können wir mal vom Fundraising ausgehen, wenn du Funding, Unterstützung für deine Company einwerben willst, musst du natürlich dich als Company positionieren, aber auch als Gründerin, als Gründer, dass du der Sache Glaubwürdigkeit verleihst, die Substanz verleihst, die es braucht. Und das kannst du am Ende schaffen, indem du glaubwürdig Thought Leadership aufbaust, indem du glaubwürdig sagst, wir können das Problem lösen wie kein anderer, wir stehen für dieses Thema, wir kennen uns aus wie kein anderer, und das will sehr gut miteinander verknüpft und zusammengedacht werden, um da am Ende ja überzeugend zu kommunizieren.
wenn ich verspreche auf der einen Seite an zu meinen Investoren hier, wir haben das tollste Produkt und wir sind die innovativsten. Wenn man dann aber tatsächlich nichts dazu sonst findet in meinen Kommunikationskanälen, die das irgendwie unterstützt, weil ich könnte ja tatsächlich dann viel stärker vielleicht Zahlen, Daten, Fakten kommunizieren in anderen Kanälen, warum unser Produkt so gut ist oder was das dann eben auch bei Kunden geholfen hat. Also so, dass es dann wirklich verknüpft und weitergeführt wird, dieses Narrativ. Also dieses Vertrauen und den Trust dann da auch habe.
Absolut.
Wenn du jetzt zum Schluss nochmal, wir erhöhen wieder die Flughöhe, nochmal deinen wichtigsten Tipp oder deinen wichtigsten Impuls für alle, die jetzt sagen, okay, ich habe verstanden, rein mit Zahlen und Fakten. Es kann klappen, dass wir damit auch Business Angels, VCs und so weiter überzeugen. Aber oftmals gibt es ja gerade bei jungen Unternehmen noch gar nicht so viele Zahlen und Fakten. Ich will mich jetzt mal um dieses Thema Story, Fundraising, Narrativ kümmern. Da nochmal deinen wichtigsten Impuls, um damit jetzt gut loslegen zu können.
Also ich glaube, der erste Schritt ist schon, dass man sich vor Augen führt, dass das entscheidend ist, dass dir entscheidend ist, dein Narrativ ist beim Fundraising entscheidend, um dein Geschäftsmodell, dein Produkt in eine klare, emotionale und glaubwürdige Vision auch zu übersetzen und glaubwürdig zu erzählen. Und dann muss man halt sich natürlich ransetzen und sich diese Fragen stellen, warum dieses Problem? Warum ist das groß und relevant genug? Warum lösen wir dieses Problem? Und was ist am Ende die Opportunity für euch dabei zu sein? Weil am Ende willst du ja Menschen für dich gewinnen, dass sie dich supporten. Und ich glaube, sich vor Augen zu führen, wie können wir diese Opportunity so groß zeigen, dass jeder, der sie hört, und wie gesagt, das sind natürlich Investoren, aber das sind vielleicht auch neue Mitarbeitende, die man für sich gewinnen will. Wie kann man das so attraktiv, interessant, compelling wie möglich präsentieren, damit einfach jeder dabei sein möchte?
Dankeschön, Marie, für die Einblicke in das Thema Fundraising Narrative.
Herzlichen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank auch an euch, die ihr zugehört habt. Wenn ihr die Folge gut fandet, lasst uns gerne eine Bewertung da. Wenn ihr Themenwünsche habt, schreibt uns gerne an podcast@für-gründer.de und natürlich auch nochmal der Hinweis an dieser Stelle, mehr Insights zu diesen Themen und rund um PR und IR findet ihr bei Marie auch auf LinkedIn. Von daher schaut da einfach auch nochmal rein. Ja, und jetzt viel Spaß dabei, eure Story zu entwickeln und auch, das ist glaube ich ganz wichtig, üben, damit ihr sie auch emotional so attraktiv vortragt, dass sie verfängt. Viel Erfolg und bis zum nächsten Mal.
Das war Besser Gründen, der Podcast von fürgründer.de. Weitere Folgen mit spannenden Gästen findest du auf fürgründer.de/podcast oder du abonnierst uns jetzt hier auf deiner Streaming-Plattform. Du möchtest dein Lieblingsthema hier im Podcast hören? Dann schreibe uns deinen Themenwunsch an podcast@fürgründer.de.